Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir heute so Gemeinschaft haben können miteinander. Ist das Mikrofon nicht zu laut? Okay, gut. Ja, ich freue mich, meine Frau natürlich auch, dass wir heute unter euch sein können. Wir gehören ja einem Herrn, wir folgen einem Herrn, wir lieben einen Herrn. Wir werden uns heute mit drei Versen aus dem ersten Johannesbrief beschäftigen, und zwar Kapitel 3, sehr bekannte Verse. 1. Johannes, Kapitel 3. Da schreibt der Apostel: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Liebe Geschwister, es ist schade, dass wir Menschen, die wirklich Jesus Christus nachfolgen möchten, immer wieder es sehen, dass die wunderbaren Heilstatsachen nach einiger Zeit erblassen. Sie werden gewöhnlich. Heilstatsachen wie Kind Gottes oder wiedergeboren und vieles andere. Vergebung. Es wird gewöhnlich, es wird selbstverständlich, dass Gott zum Beispiel den Menschen vergibt. Es besteht die Gefahr, dass diese ganz zentralen Wahrheiten abgegriffen werden. So ein bisschen so wie ein verschlissenes Kleid. Auch unsere Ehen sind eigentlich durch Gewöhnung bedroht. Leider, viele Paare sind zwar noch beieinander, sie denken nicht daran, sich zu trennen, aber das, was ihre Beziehung vorher beflügelte, das ist irgendwie verschwunden, noch beisammen. Auch wir sind in der Gefahr. Wir gehen natürlich in den Gottesdienst, wir beten auch, wir lesen auch noch die Schrift, aber trotzdem irgendwie haben wir manchmal den Eindruck, dass die erste Liebe erloschen ist. Und dieser Text ist auch in der Gefahr, dass er dieses Schicksal teilt, dass er gewöhnlich wird. Es ist ein gewaltiger Text. Hier werden wunderbare, zentrale Wahrheiten ausgedrückt, aber weil er so sehr bekannt ist, deshalb ist er in der Gefahr, dass er uns unberührt lässt. Wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dann kommt mir immer wieder am Anfang dieser Gedanke, ja, kannst du denn darüber sprechen? Das wissen doch alle. Erst nachdem ich mich längere Zeit mit dem Text beschäftigt habe, dann beginnt der Text mich zu berühren. Und dann empfinde ich dieses ganz Besondere, was dieser Text sagt. Und das zeigt, dass wir wirklich immer wieder neu berührt werden müssen. Denn wenn ein biblischer Text abgegriffen wird, wenn er gewöhnlich wird, dann verliert er seine Kraft. Und dann bestimmt er und beeinflusst er unser Leben auch. Ein warnendes Beispiel ist der Brief, den der Apostel Johannes der Gemeinde zu Laodicea schreibt und sich dann beschwert: Ihr seid weder kalt noch heiß, ihr seid lauwarm. Oder den Ephesern schreibt er, ihr habt die erste Liebe verlassen. Alles lief noch ganz normal. Johannes will uns aus dieser Art Lethargie herausbringen durch seinen Text. Die aus dieser Gewöhnung, dass wir die Dinge einfach, dass sie uns nicht mehr ansprechen, weil wir sie ja schon vielleicht von Kindheit an gehört haben. Johannes hat diesen Brief geschrieben, als er schon ein alter Mann war. Aber für ihn waren diese Wahrheiten noch nicht abgegriffen. Obwohl er das ganze Leben diese Botschaft verkündigte, wurden sie doch nicht gewöhnlich für ihn, sondern sie blieben ein unverständliches Wunder. Und deshalb beginnt er auch diesen Text mit dem Wort seht, seht, staunt. Nehmt es nicht für gewöhnlich, was Gott für euch getan hat und in euch getan hat. Und dieses Wort seht, was ja bedeutet staunt, dieses Wort scheint mir den ganzen Abschnitt zu bestimmen. Je mehr wir lernen zu staunen über unser Heil, desto mehr wird es seine Kraft entfalten und unser Leben bestimmen, unseren Glauben stärken. Was der Johannes uns beibringen will, er will uns dazu bringen, dass wir neu staunen lernen über das, was Gott für uns getan hat, über das, was das Heil, das er uns geschenkt hat, alles enthält. Er sagt, staunt über Gottes Heil. Und dann geht er weiter und zählt zwei, drei Dinge auf und sagt, staunt darüber, dass Gott uns liebt. Können wir darüber staunen? Oder wenn jemand darüber spricht, dass Gott den Menschen liebt, schalten wir gleich ab. Das wissen wir doch. Das weiß doch jedes christliche Kind. Wir sprechen ja auch oft vom lieben Gott. Wir hören auch viel über Gottes Liebe. Und das ist ja auch gut so. Ist ja etwas Wunderbares. Eine zentrale Wahrheit über Gott und über unser Heil. Aber die Gefahr besteht, dass wir das nicht mehr als etwas ganz Besonderes empfinden. Der Psalmist empfindet das anders. Er sagt im 8. Psalm, wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Und der Liederdichter Terstegen schreibt in seinem sehr bekannten Lied, ich bete an die Macht der Liebe, schreibt er, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart, natürlich Gottes Liebe. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet war. Wurm, geliebt von Gott. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Da spricht dieses Staunen darüber, dass sich Gott um den Menschen kümmert. Dass er sich Gedanken macht über den Menschen. Dass er traurig wird über den Menschen, wenn er sich von ihm entfernt. Und das war für den Apostel Johannes in seinem Alter immer noch etwas ganz Staunenswertes, etwas Überraschendes, etwas, ja, ein Wunder. Es besteht die Gefahr, dass solche Wahrheiten, zentrale Wahrheiten, gerade Gottes Liebe ist ja die Wurzel unserer Erlösung. Die Wurzel des Verhältnisses Gottes zu uns Menschen. Es besteht die Gefahr, dass diese zentrale Wahrheit zur Binsenwahrheit wird. Etwas, was selbstverständlich ist und das uns nicht mehr berührt. Und deshalb sagt der Apostel, seht, welch eine Liebe. So fängt er an mit seinem Text. Seht, welch eine Liebe. Welch eine staunenswerte Liebe. Und dann geht er weiter und sagt auch staunt über die Art dieser Liebe. Denn es ist Vaterliebe. Er sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Auch diese Wahrheit, dass Gott zu uns Menschen das Verhältnis eines Vaters hat, unser ganzes Leben, nicht nur das irdische Leben, auch unser geistliches Leben schulden wir ja ihm. Und er ist unser Vater, der sich um uns kümmert. Aber auch das, diese wunderbare Wahrheit, besteht in der Gefahr, dass es verbaler Inflation zum Opfer fällt. Dass es uns nicht mehr berührt. Man kann sehr leicht Gott Vater nennen und vergisst, dass dies etwas ist, das eigentlich im Christentum einzigartig ist. Und dem Herrn Jesus war es ein großes Anliegen, dass er dies seinen Nachfolgern einhämmert. Deshalb in dem Herrengebet oder dem Gebet, das wir auch Vater unser nennen, dass wir immer wieder in unseren Kirchen und auch persönlich immer wieder wiederholen, das beginnt so, das Gebet hat er uns ja gelehrt, das beginnt so, unser Vater in dem Himmel, unser Vater. Manchmal kam mir schon der Gedanke, wenn ich so betete, persönlich, im Stillen und einfach Gott als Vater ansprach, dann kam mir mal der Gedanke, ja, ist es denn recht? Kann ich denn mit solch einer Formlosigkeit sozusagen zu Gott reden? Und dann kommt mir der Gedanke, da danke ich Gott, dass sein Sohn Jesus uns das gelehrt hat, dass wir ihn Vater nennen sollen, Vater nennen dürfen. Und immer wieder in den Evangelien wird das gesagt. Er sagt zum Beispiel, als er uns ermahnt, dass wir uns nicht zersorgen sollen, sondern unser Anliegen Gott vor Gott bringen sollen, dann sagt er am Ende, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles dieses bedürft. Und auch sonst wird immer wieder das gezeigt. Und das ist etwas Wunderbares. Denn Vaterliebe ist eine einzigartige Liebe. Jeder und jede von uns hat nur einen Vater. Wir mögen viele Geschwister haben, viele Brüder, viele Schwestern haben, wir haben viele Freunde, wir haben viele Lehrer, aber Vater und Mutter haben wir nur eine. Und das ist, das zeigt uns, wie einzigartig diese wunderbare Tatsache ist, dass Gott unser Vater ist. Vaterliebe und natürlich auch Mutterliebe, die ist allumfassend, die umfasst das ganze Leben, den ganzen Werdegang des Kindes, alle Bedürfnisse, alle Bestrebungen seiner Kinder, jede Situation, das beschäftigt den Vater. Und das ist wunderbar, dass wir Gott so sehen dürfen. Schon im Alten Testament, bevor er seinen Sohn in diese Welt schickte, bevor Jesus kam, spricht Gott immer wieder auch Israel dies zu und stellt sich vor als ihr Vater. Und das ist wunderbar, dass auch wir das tun dürfen, dass jeder Mensch aufgerufen wird, sich ihm zu nähern, formlos, ohne viel zu überlegen, wie er das nur darbringt. Wie ein kleines Kind, das seinem Vater sein Anliegen sagt, das überlegt sich nicht lange vorher, wie es das sagen soll. Was auf dem Herzen ist, das sagt es, also das spuckt es geradezu raus in den Vater und sagt es ihm. Und so dürfen wir zu unserem Gott kommen. Ist das nicht staunenswert? Ist es nicht natürlich, dass der Apostel Paulus, der Apostel Johannes, das immer noch so staunend empfindet, darüber staunt, dass Gott uns so liebt, wie ein Vater uns liebt. Und noch ein weiterer Aspekt, der eigentlich damit zusammenhängt, erstaunt darüber, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das zeigt wieder diese enge Beziehung zwischen Gott und denen, die sich ihm übergeben haben, seine Kinder. Kind Gottes, auch das ist eigentlich, besonders bei uns, die wir vielleicht in einem christlichen, gläubigen Haus aufgewachsen sind, auch das ist sehr bekannt und die Gefahr besteht, dass wir uns das auch, dass wir auch verlernt haben, oder vielleicht gar nie gelernt haben, was das bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir uns bekehren, wenn wir Buße tun und dann an den Herrn glauben, unser Leben ihm übergeben, dann steht bei uns im Vordergrund die Vergebung der Sünde. Ist ja auch richtig so. Denn das beunruhigt uns. Die Sünde. Dass wir getrennt sind von Gott. Und das ist unser erstes Anliegen, dass doch diese Sünde durch das Blut Jesu, durch seinen Opfertod, diese Sünde beseitigt wird. Dass diese Trennung, die zwischen uns und Gott bestand, dass die beseitigt wird. Aber Gott hat uns ja viel mehr gegeben als Sündenvergebung. Natürlich auch Sündenvergebung. Und auch das ist etwas ganz Wunderbares und etwas, was man eigentlich gar nicht verstehen kann. Natürlich, jedes einzelne Thema, das hier angesprochen wird, das wäre ein Thema für sich. Aber hier ist alles so prägnant aufgezählt. Und deshalb nenne ich das auch so, wie es hier steht. Können wir hemmungslos sagen oder dem Herrn sagen, Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Staunend sagen kann, danke Vater, dass ich zu dir Kindesbeziehung haben darf. Und weil dies so unvorstellbar ist, wenn man sich wirklich überlegt, was das bedeutet, dann bestätigt das der Johannes in seinem Text noch einmal, in diesen Vers noch einmal, sagt er, und wir sind es. Vergiss das nicht. Wir sind es, wir sind Kinder Gottes. Und später, in denselben drei Versen, sagt er es noch einmal, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und dann noch etwas und staunt über die vollendete Tatsache oder Gewissheit der Liebe. Er sagt, seht, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat. Die Übersetzer der Ursprachen der Bibel, die haben manchmal Schwierigkeiten, das rechte Wort zu gebrauchen. Sie haben manchmal Schwierigkeiten, es angenehm in der eigenen Sprache zu sagen. Wenn ich sage, wenn ich das so lese, seht, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dann klingt das meinen Ohren ein bisschen ungewöhnlich. Wir sagen, seht, wie er uns liebt, wie er uns geliebt hat, aber dass er uns Liebe gegeben hat, das sagen wir im Allgemeinen nicht. Aber das zeigt, wie die Übersetzer der Bibel dem Urtext, dem ursprünglichen Text, dem Urtext treu blieben. Es geht darum, um eine vollendete Tatsache darzulegen. Er hat uns diese Liebe gegeben. Und wir wissen, der bekannteste Vers in den Evangelien heißt ja, so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Das ist eine vollendete Tatsache. Und das ist eine wunderbare Gewissheit. Auch dieser Text, der ist auch geprägt von Gewissheit. Der Apostel Johannes, der möchte uns dazu bringen, dass wir neu lernen, über diese Dinge zu staunen. Auch unsere Umgebung staunt darüber. Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die Gott fern sind, staunen auch. Aber sie staunen über unsere vermeintliche Vermessenheit und über unseren Größenwahn. Das hört man auch manchmal, wenn sie über Gläubige sprechen, dass sie über sie lächeln. Also sie haben einen besonderen Draht zu Gott. Für sie klingt es wie Vermessenheit und wie Größenwahn, wenn jemand sagt, ich bin ein Kind Gottes. Und der Apostel geht weiter und sagt uns auch den Grund dafür. Der Grund ist, sie kennen Gott nicht. Deswegen erkennt uns die Welt, das heißt unsere Umgebung, nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben, weil sie keine persönliche Beziehung zu Gott haben, fern sind von Gott. Ihnen fehlt diese innige Beziehung zu ihm. Und das merken wir auch sehr oft, wenn wir mit Menschen über geistliche Dinge sprechen, Menschen, die Gott fern sind, dann merken wir oft, haben wir den Eindruck, das, was wir sagen, sind für sie böhmische Dörfer. Kein Empfinden dafür, keine Antenne dafür. Und das ist nicht erstaunlich, denn das sind alles Wunder. Manchmal tun wir es gut, wenn wir auch versuchen, die Menschen, die uns nicht verstehen, dass wir versuchen, sie ein bisschen zu verstehen, dass sie das so eigenartig finden. Wenn jemand umhergeht und sagt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin wiedergeboren und ich weiß, wenn ich diese Erde verlasse, dann werde ich in den Himmel kommen und so weiter. Sie finden das schwer. Da sind sie oft eigentlich ganz ehrlich dabei. Sie finden es ehrlich, schwer zu verstehen. Aber umso froher dürfen wir sein, dass wir uns darüber freuen dürfen und dass wir wissen, dass dies wahr ist. Johannes weiß auch, dass wir uns auch schwer tun, dieses wunderbare Heil staunend im Blick zu behalten. Und die Ursache ist, sagt er, denn jetzt ist nicht sichtbar, was wir sein werden. Er schreibt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Paulus sagt auch, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und weil es noch nicht offenbar ist, noch nicht so sichtbar ist, dass wir Kinder Gottes sind, deshalb tun wir uns manchmal schwer, dies im Auge zu behalten. Eine Ursache ist, dass unsere Natur manchmal dies zu widerlegen scheint. Wir fragen uns, wenn ich wirklich Kind Gottes bin, wenn Gott mich wiedergeboren hat, warum noch dieser Kampf mit der Sünde? Warum noch diese Tatsache, dass ich immer wieder auch unterliege, immer wieder noch Niederlagen erlebe? Als Kind Gottes müsste ich doch ständig Sieg haben. Oder wenn wir die Umstände ansehen, dann sehen wir eigentlich in der allgemeinen Erfahrung unserer Nachbarn und uns, unsere Erfahrung, da sehen wir kaum Unterschied. Sie werden krank, wir werden krank. Sie sterben manchmal frühzeitig, manchmal sterben auch Kinder Gottes frühzeitig. Bei ihnen klappt es manchmal mit den Kindern nicht, manchmal auch bei uns nicht. Und so könnte man fortfahren. Und da wäre es verständlich, wenn man sie fragt, ja, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, müsste man nicht einen größeren Unterschied sehen? Aber da hilft uns das Wort Gottes. Wir denken an Hiob. Hiob, ein Mann rechtschaffen, gläubig, was musste er alles ertragen? Und andere auch. Auch unsere Gefühle machen uns es manchmal nicht leicht. Wir meinen, ja, ich müsste mich doch viel mehr als Kind Gottes fühlen. Ich müsste doch immer froh sein. Ich müsste doch immer von Freude überfließen. Aber wir wissen sehr wohl, dass es nicht so ist. Wir sind Menschen, aber das widerlegt in Wirklichkeit nicht, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind in der Gefahr, dass es uns manchmal so geht wie dem Elia, Propheten Elia, der sagte, einmal war er so weit unten, dass er sagte, Gott sagte, Herr, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Johannes ermuntert uns aber weiter in unserem Text. Er ermuntert uns, dass wir, indem er uns das wunderbare Ziel zeigt, vor Augen führt, dem wir entgegengehen. Schon der Apostel Paulus beschreibt dieses Ziel, wenn er sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Johannes weiß, wie uns das Leben, das tägliche Leben immer wieder Not bringt. Und er will uns ermuntern, indem er uns das Ziel zeigt. Paulus zeigt es uns und auch Johannes. Er sagt, unser Heil wird offenbar werden. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, wenn es sichtbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Er sagt, lasst den Mut nicht sinken. Das ist die Zeit, wo dies noch alles verborgen ist. Aber die Zeit wird kommen, der Tag wird kommen, wo alles offenbar werden wird. Und das ist wunderbar. Dann wird offenbar werden, was wir schon jetzt sind. Es wird offenbar werden, was wir schon jetzt sind. Es wird offenbar werden, dass wir Kinder Gottes sind. Es wird offenbar werden, dass Gott uns unsere Sünden und alles vergeben hat, dass er uns angenommen hat. Es wird offenbar werden, dass wir sein Eigentum sind. Und das sollen Sie im Auge behalten. Was wir schon jetzt sind, wird sichtbar werden. Was für eine Stärkung für den Glauben der Leser. Und staunend sagt er, wir werden ihm gleich sein. Wir merken, dass wenn wir über die Ewigkeit sprechen, wenn wir vereint werden mit unserem Herrn, dass das eigentlich unvorstellbar ist. Überhaupt, das ganze Evangelium ist für den menschlichen Verstand letztlich unvorstellbar. Der Apostel Paulus sagt, wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das Bild des Irdischen, das heißt das Bild Adams. So wie wir jetzt Adam gleich sind, so werden wir Jesus gleich sein. Unvorstellbar. Wir werden Jesus ähnlich sein. Und im Römerbrief sagt er, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, teilhaben an der Herrlichkeit Christi, teilhaben an der Erhöhung Christi. Und noch eine Stelle aus dem Römer 8. Vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Was ist das für ein Ausblick für uns? Wir werden aus dem Staunen nicht herauskommen, wenn wir in die Ewigkeit kommen. Uns wird es so gehen, wie die Königin von Reich Arabien, als sie den König Salomo besuchte und dort die Herrlichkeiten und all das Schöne und das Reich in seinem Palast sah. Als sie dann wegfuhr, dann sagte sie, mir wurde nicht einmal die Hälfte gesagt. So wird es uns gehen, wenn wir zum Herrn kommen im Himmel. Und dann, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt doch, wir werden ungetrübte Gemeinschaft haben mit ihm, mit dem dreimal heiligen Gott. Nicht, das liest man so leicht drüber hinweg. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm nahe sein, Gemeinschaft mit ihm haben. Aber kann man sich das vorstellen? Mit dem, der seine Feinde herausforderte, sie sollen ihn mal sagen, was er falsch gemacht hat, sollen ihn mal von einer Sünde überführen. Der Heilige, mit ihm werden wir ganz nahe Gemeinschaft haben. Alle anderen Segnungen, die wir auch haben werden, wo es keine, die Schrift sagt, es wird keine Krankheit geben, keinen Tod geben, keine Tränen geben und so weiter. Das wird alles erblassen. Der größte Segen und die größte Freude wird sein, dass wir in die Gemeinschaft, in der ungetrübten Gemeinschaft mit unserem Herrn sein werden. Dass die Braut bei ihrem Bräutigam sein wird. In der Bibel wird ja der Herr als die Braut seiner Gemeinde genannt. Kann man sich das vorstellen? Wenn wir dieses herrliche Ziel staunend im Blick behalten, wird es unser Leben bestimmen. Es wird uns Kraft geben. Es wird unser Vertrauen zu unserem himmlischen Vater stärken. Er sagt dann am Ende dieses Textes, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Der Blick aufs Ziel wird zum starken Antrieb zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Nicht das Gesetz, sondern die Liebe zum Bräutigam. Das wird der Antrieb sein. Er wird sich selbst reinigen, wie er rein ist. Er wird keine geteilte Beziehungen haben, wie das hier auf der Erde sehr oft der Fall ist. Ungeteilte Beziehung zum Vater. Und solche Reinigung, wie ich schon vorher sagte, nicht deshalb, weil es Befehl ist, sondern es wird die natürliche Folge davon, was wir staunend als Ziel vor unseren Augen behalten. Je klarer uns das Ziel ist, umso mehr werden wir angehalten werden, zielgerecht zu leben. Wer diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich, wie er auch ist, rein ist. Der Blick aufs Ziel wird uns auch Ausdauer geben zum Lauf. Durchhaltevermögen, auch wenn es schwer wird. Ich denke so, gerade wenn wir in fortgeschrittenem Alter sind, und ich gehöre ja auch zu Ihnen, über 80, dann ist es umso wichtiger, dass wir das Ziel im Auge behalten. Wenn sich die Beschwerden des Alters immer mehr bemerkbar machen, wenn wir das Ziel im Auge behalten, dann werden wir Kraft bekommen, Zuversicht bekommen, die Beschwernisse zu ertragen. Möge Gott uns helfen, erneut staunen zu lernen über all das, was unser Heil enthält, damit unser Glaube und Gottvertrauen gestärkt wird und wir zielbewusst leben können. Zielbewusst. Amen.